Im Abteipark Brauweiler steht ein Maulbeerbaum, ein tausendjähriger Maulbeerbaum soll es sogar sein. Unter ihm lag nach einer Fassung der Legende Mathilde, Tochter Otto des Zweiten. Der Legende nach hat die Stifterin der Abtei, die lothringische Pfalzgräfin Mathilde, in seinem Schatten geruht und in einem Traumgesicht den Auftrag zur Gründung der Abtei erhalten. Das geschah dann 1024. Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, wo sind wir hier gelandet? Am 27. August schon dieses Jahres waren wir mit einer Gruppe, kleinen Gruppe, in dieser Abtei Brauweiler zu Besuch. Und wir wurden sehr freundlich und kompetent von Richard Irmler durch eine Ausstellung geführt, die just zum Anlass des tausendjährigen Bestehens dieser Abtei neu eröffnet wurde. Ja, warum sind wir hier in dieser 1000 Jahre alten Abtei? Ja, weil auch am Ende des aktiven Betriebs dieser Abtei doch eine skandalumwobene Psychiatrie stattfand. Das war das Landeskrankenhaus Brauweiler, was in der Psychiatrie-Szene damals ein großer Skandal war. Und darüber werden wir mit Herrn Irmler reden. Richard Irmler, studierter Historiker, startete 2018 für das LVR Kulturzentrum in Vorbereitung des 2024 anstehenden tausendjährigen Jubiläums der Abtei Brauweiler die Forschung zur jüngeren Geschichte mittels eines Oral History Projektes. Bis Ende 2020 konnten im Rahmen des auf 2 Jahre angelegten Projektes 25 Zeitzeuginnen befragt und aufgezeichnet werden. Genau diesen Herrn treffen wir heute und sind ganz froh und zufrieden, dass er uns durch diese Geschichte führt. Natürlich konzentrieren wir uns hauptsächlich auf den Teil der Psychiatrie in diesen Gemäuern. Natürlich ist auch das andere interessant, deshalb haben wir so einen kurzen Vorspann, dass man so ein bisschen da reinkommt, wieso ist denn da Psychiatrie entstanden und warum und was hat das damit zu tun, was vielleicht vorher dort vorgefunden ist. Ja, das alles wird Herr Irmler uns jetzt in den nächsten beiden Episoden erläutern und mit dieser kleinen Gruppe, die da bei ist, wird es hier und da auch einen kleinen Dialog geben und wir werden ganz viel Konkretes über die Psychiatriezeit und die Auflösung dann später auch erfahren. Ja, dann viel Vergnügen. Der Text meiner Anmoderation ist teilweise entnommen aus Maulbeerbaum im Abteipark Brauweiler. Erschien in Cooler Dick, Kulturlandschaft Digital, eine Veröffentlichung des Landschaftsverband Rheinland und einer Veröffentlichung von Hanna Melters vom 25. September 2021 anlässlich der Aktuellen Stunde Oral History Projekt zur neuesten Geschichte der Abtei Brauweiler. Der Wachsal ist heute wieder unterwegs, diesmal in der Abtei Brauweiler, was mittlerweile eine LVR, wie sagt man, Gedenkstätte ist. Und freundlicherweise führt uns hier durch die Gebäude, die auch irgendwann dann was mit Psychiatrie zu tun haben. Herr Irmler, vielen Dank, dass Sie das
machen. Sehr gerne.
Ja, wir sind hier mit einer kleinen Gruppe. Wir haben jetzt schon einen kleinen Ritt durch 1000 Jahre gemacht in den verschiedenen Gebäuden mit den verschiedenen Funktionen auch. Wir werden wahrscheinlich das jetzt immer mal wieder streifen, kommen aber jetzt so langsam in die Zeit, in der hier eben Psychiatrie stattfand, sage ich mal.
Ja,
soweit erstmal als Einleitung.
Ich hatte ja vorhin Ihnen schon erzählt, 1794 kommen die Franzosen nach Brauweiler und dann wird eben das Kloster aufgelöst. Sie sehen hier auch wieder das Bild von Anselm Aldenhoven, der als letzter Abt. Hier haben wir ein Faksimile der Chronik des Klosters. Und hier in diesem Absatz geht es eben darum, dass Anselm Aldenhoven 1778 zum Abt gewählt wird. Und das sind die ganzen Mönche aufgeführt, die ihn gewählt haben. Nur wenige Jahre später kommen dann eben die Franzosen und 1802 löst der französische Staat die Klöster im Rheinland auf. Und da gibt es dann so einen Vertrag, der aufgesetzt wurde, wo genau festgelegt wird, was mit dem Inventar passiert, dass die Mönche zu dem und dem Zeitpunkt das Gelände verlassen haben müssen. Dann übernimmt im Prinzip der französische Staat das Gelände, die Gebäude und alles. Und dann dauert es ein wenig, bis man, weil man wohl nicht so ganz genau wusste, was man jetzt mit dem Gebäude macht. Viele Klöster hat man einfach abgerissen. In Brauweiler gab es allerdings den einen oder anderen relativ cleveren Mönch. Einer von diesen Mönchen sagte nämlich zum Beispiel, die Abteikirche sei nicht die Klosterkirche, sondern das sei die Kirche der Kirchengemeinde Brauweiler. Und damit hat er A, die Kirche gerettet und B, hat er seinen eigenen Job gerettet, denn er war der Pfarrer. Und dann übernimmt eben der französische Staat alles und errichtet im Rheinland das Département de la Ruhr. Zwischen Maas und Rhein und bis in die Eifel runterreicht. Dann renoviert man die Abtei, dann baut man die Klostergebäude um, damit man hier eben das als Bettlerdepot nutzen kann. Und unter anderem bricht man eben Teile des Kreuzgangs ab, die baufällig waren. Und holt dann eben Menschen nach Brauweiler, die obdachlos sind oder betteln. Und Sie sehen dann zum Beispiel hier haben wir, das ist auch ein Faksimile einer Entlassungsurkunde, wo der Direktor des Depots quasi festlegt, wer jetzt das Bettlerdepot wieder verlassen kann. Wenn Sie hier um die Ecke gucken, haben Sie hier nochmal so eine Auflistung von Menschen, die man freilässt. Unter anderem ist da die kleine Elisa mit 3 Jahren. Die man dann quasi freilässt. Und es gibt ein Dokument, das dann besagt, dass man sie ihrer Mutter zurückgibt. Mhm. Was es auch immer damit auf sich hat, aber sie kamen wohl auch relativ schnell hier rein. Und dann übernimmt eben der preußische Staat. Es kriegt alles ein bisschen einen militärischen Touch, denn der Tagesablauf ist militärisch geregelt. Es ist genau festgeschrieben, was sie tun müssen und wie sie zu arbeiten haben. Und wenn sie nicht das tun, was sie tun sollen, dann sind auch diverse Strafen festgelegt. Mhm. Und Sie sehen hier zum Beispiel eine sogenannte Mundbinde, die eigentlich bereits in den 1860er Jahren verboten wurde. 1893 wird diese Mundbinde einer Frau, die wir nur als Wodke kennen, angelegt, weil sie eben unangenehm aufgefallen ist. Ob das jetzt wegen zu wenig Arbeit oder weil sie wen beschimpft hat, das kann ich jetzt nicht sagen. Die wird ihr angelegt. Meistens gehört dazu noch eine Zwangsjacke, damit man sich's eben nicht wieder selbst abnehmen kann. Und dann kommt die Frau in ein sogenanntes Kaschott. Und dieses Kaschott, das ist eine Zelle, relativ klein, ich glaube so um die 10 Quadratmeter. Kein Bett drin, gar nichts, sondern der nackte Fußboden. Und dann gibt es in diesen Regelungen genaue Aufstellungen, wenn sie so und so lang da drin sind. Und das kann bis zu 6 Wochen dauern. in Einzelhaft, dann kriegen sie einen Strohsack und eine dünne Decke. Zusätzlich zu diesen Bestrafungen in Einzelhaft konnte ihnen aber auch noch die Essensration gekürzt werden, damit sie es stärker merken. Und eben eigentlich verbotene Zwangsmaßnahmen auch noch angewandt werden. Und diese Frau, ich meine, Sie sehen das an dieser Rekonstruktion, die wir da gewagt haben, das sitzt ziemlich eng unter der Nase, und in den Berichten, die dann, es gab großen Prozess in Köln, in den Berichten der Insassen, die diese Mundbinde anhatten, wird immer berichtet, dass sie schlecht Luft darin bekam. Und eben diese Frau Wodke, oder ja, also man kennt nur den Namen Wodke, ob das jetzt Vor- oder Nachname war, lässt sich auch nicht mehr nachvollziehen. Aber die ist da erstickt. Das ja schon Tragische an dieser ganzen Geschichte ist, es werden angeklagt, der Anstaltsdirektor und der Anstaltsarzt wegen fahrlässiger Tötung. Beide werden freigesprochen. Daraufhin bringt eine sozialistische Zeitung, die drucken einen Brief ab, den irgendwer aus der Arbeitsanstalt Brauweiler, denn da sind sehr viele Details enthalten, an einen Reichstagsabgeordneten geschrieben hat. Daraufhin wird der Redakteur verklagt. Der ganze Prozess, also das Ganze wird nochmal aufgerollt, das wird alles, jedem ist klar, was der Anstaltsdirektor da angeordnet hat mit dieser Mundbinde, war absolut falsch, und trotzdem geht der Redakteur 3 Monate in Haft.
Das ist irgendwie so eine ständig weitergehende Geschichte.
Ja, ich habe eben auch schon gedacht, wir können das jetzt hier nicht so vertiefen, aber ich habe gedacht, ich habe ja mit dem SSK, wir haben ja darüber telefoniert, auch gesprochen, die sind ja genauso vorgegangen. Später, dann kommen wir bestimmt dazu, ne? Aber das finde ich auch interessant, dass es so eine Tradition in Anführungszeichen gibt.
Ich habe noch eine Frage zurück, als die Franzosen übernommen haben. Welche Figuren haben das dann hier eigentlich geleitet, verwaltet? Waren es Franzosen, französische Beamte, waren es oder diese Ärzte, waren das Deutsche?
Der Präfekt dieses Ruhrdepartements, das war ein Deutscher, ein Düsseldorfer. Oder was heißt Deutscher? Ein Düsseldorfer. Ja. Deutschland gab es damals noch nicht. Man hat relativ schnell auf lokale Menschen zugegriffen, die sowieso schon in der Verwaltung tätig sind.
Ja.
Was natürlich für den französischen Staat auch sehr praktisch ist, denn die können die Sprache, die kennen sich aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch der Direktor hier kein Franzose war. Wobei Sie auch sehen müssen, in dem Moment, wo dieses Ruhrdepartement Frankreich zugeschlagen wird, ist das hier Frankreich. Ja. Und alle Bürger, also alle Menschen, die hier wohnen, sind Franzosen. Die Mönche, also es gibt eben dieses Datum, wann sie das Kloster verlassen müssen. Und da das Kloster ist ja nicht nur dieser Gebäudekomplex und die umliegenden 5 Meter, sondern zum Kloster Brauweiler gehören verschiedene Besitzungen hier im Umland. Dann gehören Besitzungen an der Mosel dazu, ein Weingut. Also verschiedene Kirchen werden von Brauweiler Mönchen sowieso besetzt als Pfarrer. Und diese Pfarrstellen nehmen die dann auch wahr und werden da quasi hauptamtlich tätig. Zum Beispiel der letzte Abt geht nach Köln in eins der Klöster, die nicht aufgelöst wurden. Was Sie hier sehen, ist ein Teil eines Besteck- und Geschirrsammelsuriums, was die Insassen der Arbeitsanstalt genutzt haben. Also aus diesen Tassen, Schüsseln, Löffeln, Gabeln, Messern haben die Insassen der Arbeitsanstalt gegessen, und das noch bis in die 60er Jahre hinein. Was daran allerdings auch sehr interessant ist, Sie sehen, immer wieder sind hier hier zum Beispiel ist ein Aufkleber mit einem Namen, dann da oben diese, wo die 110 eingeprägt ist, die so schräg steht, da sind so Kratzspuren drin. Und auch da stehen Namen, da stehen Jahreszahlen und. Was es mit diesen Jahreszahlen auf sich hat, das lässt sich heute nicht mehr rekonstruieren, aber das zeigt, dass diese Menschen, die hier eingesperrt waren, ihre Spuren auf diesem Geschirr hinterlassen haben. Und das ist ja auch was relativ Intimes, so ein Essensgeschirr. Und wenn Sie möchten, hier haben wir zwei, die keine Kratzspuren haben, damit uns keine Spuren verloren gehen. Aber dann können Sie das mal anfassen, und weil das ist alles nur ganz billiges Alu.
Einmal fürs Mikro da leicht.
Ja. Na, das ist kein hochwertiges Material, was man den Menschen zugestanden hat, sondern absolut das Notwendigste. Und hier zum Beispiel auf der Karte sehen Sie, da sind auch verschiedene Werkstätten eingezeichnet. Also hier zum Beispiel die Druckerei, hier eine Weberei, Schreinerei. Das sind die landwirtschaftlichen Gebäude, und wir haben da verschiedene Fotos aus der Zeit mal dazugeordnet, weil man das so ein bisschen noch abbilden kann, was diese Menschen auch tun mussten. Und das war ja zum Großteil auch keine einfache körperliche Arbeit. Mhm. Ja, ab 1929 kam ungefähr, wo sind wir? Hier in diesem Bereich. Und das, Sie sehen ja, wie weit das ist. Das ist heute ist hier der Sportplatz von Brauweiler. Hat man eine Ziegelei errichtet, also mit Kies, Sand, Lehmgrube. Und dann mussten die Menschen erst das Material aus dem Boden holen und dann zu Ziegeln formen und brennen. Ne? Das ist schwerst körperliche Arbeit. Ja?
Ich wollte mal ganz kurz zu der Vitrine zurück, wo diese Bestecke und so und Dinge drin sind. Die ganzen Schlüssel, die da auch drin hängen?
Das war mehr so ein Zufallsfund. Dieses Brett und noch ein weiteres hingen oder hängen heute auch noch bei uns in der Schreinerei. Ach. Und als ich das gesehen habe ich mich mit dem heutigen Schreinermeister unterhalten, und er sagte dann, dass das eben noch Schlüssel aus der Anstaltszeit sind. Und dann kam direkt bei uns die Idee, man könnte das ja ausstellen. Dann haben wir wieder mit ihm gesprochen. Dann mussten wir ihm versprechen, dass weil manche dieser Schlüssel sind noch im Einsatz.
Oh je.
Dass wir dürfen das ausstellen, solange wir ihm versprechen, wenn er mal einen Schlüssel bräuchte, schließen wir ihm die Vitrine auf und er kann sich den holen.
Ich denke, das sind auch so eine Art Passepartouts oder so, ne? So Vorgaben für bestimmte, da wird mal beigeschliffen.
Das kann
für bestimmte Bereiche.
Aber
die sind doch alle nummeriert, ne?
Teilweise sind die, also hier sehen Sie ja auch die Nummern. Und unser Schreinermeister sagte zu mir, es gibt, dann kann er ja quasi am Schloss ablesen, welche Nummer, und dann kann er den passenden Schlüssel dazu holen. Und
so ist das gedacht.
Ne? Und wir haben das hier hauptsächlich ausgestellt, weil es zeigt, wie stark hier alles abgeschlossen war.
Ja.
Es gibt, wir haben Berichte von Verwaltungsleiter zum Beispiel aus den 80er Jahren, der dann hier nach der Psychiatrie hinkam und der mir dann erzählte, dass er den Verwaltungsmitarbeitern hier vor Ort auch erstmal beibringen musste, es ist kein Krankenhaus mehr, es ist keine Arbeitsanstalt mehr, sie müssen nicht jede Tür vor sich auf und hinter sich wieder abschließen. Und das sind alles so Dinge, die dieses Brett ein Stück weit symbolisieren.
Ja, verstehe. Ja.
Ja, hier, das ist im Prinzip nur, Sie verzeihen uns, dass wir das nur ganz, ganz, ganz kurz erwähnen, weil wir haben eine eigene NS-Gedenkstätte. Da wir das haben, haben wir gesagt, wir machen hier keine Doppelung, sondern wir versuchen mehr, die Leute dafür zu für das Thema zu interessieren, dass man dann eben in die Dauerausstellung der Gedenkstätte geht.
Die ist aber hier im Bürohaus, ne?
Genau.
Aber nur ein Satz, das ist eben auch eine bestimmte Phase hier gewesen.
Genau.
Und, was die Nutzung,
eine wichtige Phase, die wir auf keinen Fall aussparen wollten.
Ja.
Wo wir gesagt hatten, wenn wir sagen, wir lassen es aus, dann fehlt was.
Verstehe.
2008er Jahren hat man eben gefunden, dass da noch zwei dieser Kaschok-Zellen noch original vorhanden sind. Und eins dieser Bilder, ich weiß nicht, ob Sie es eben gesehen haben, da war so eine Wand, da sind auch so Ritzspuren. Mhm. Die sind da in diesen Zellen noch enthalten. Mhm. Ja, dann eben das die P-Camp.
Auch nur ein Satz, dass es eben auch eine Phase
genau,
war,
wo es als zwischen 1945 und 1949 war eben hier dieses Displaced Persons Camp, wo eben Menschen untergebracht wurden, die von Deutschland nach Deutschland verschleppt worden waren und die man dann versucht hat, wieder in ihre Heimat zurückzuführen von den Amerikanern zuerst und nachher von den Briten, was im Fall der Westeuropäer gut funktionierte, im Fall der Osteuropäer eher weniger, weil eben die Sowjetunion alles annektiert hatte. Und dann, wir haben das hier einfach späte Arbeitsanstalt genannt, macht eben 1949 die Arbeitsanstalt Brauweiler wieder dort weiter, wo sie vor der Zeit des Nationalsozialismus nicht endete, aber da ist ja schon ein Bruch drin, denn während der Zeit des Nationalsozialismus spielte auch diese NS-Ideologie auch hier in der Arbeitsanstalt natürlich eine große Rolle. Und man setzte quasi auf diesem Niveau der Weimarer Republik wieder an und öffnete die Arbeitsanstalt wieder neu. Und eine der Insassinnen, die hier eingesperrt wurden, ich weiß nicht, ob Ihnen der Name Rosemarie Nitribit was sagt.
Ja.
Sie war später in Frankfurt als Prostituierte tätig, wohl in den höheren Kreisen, und wurde dann später, ich glaube 1957 oder so, wurde sie ermordet. Der Mord ist bis heute ungeklärt. Also man weiß bis heute nicht, wer der Täter von Rosemarie Nitribit war. Rosemarie Nitribit war 1952 19 Jahre alt und wurde als Landstreicherin aufgegriffen in Frankfurt. Und weil es damals schon Abkommen zwischen Hessen und Nordrhein-Westfalen gab, weil Hessen keine eigenen Arbeitsanstalten mehr hatte, wurde sie nach Brauweiler eingeliefert und hat hier eben ihre sogenannte korrektionelle Nachhaft absitzen müssen und hier arbeiten müssen. Mir ist das ein wenig unverständlich, es gleicht auch fast einem Wunder, ist ihre Spinntür aber in einem Spind eines Werkmeisters jetzt vor ein paar Jahren entdeckt worden. Als der in Rente ging, lag da diese Spinntür mit dem Aufkleber mit ihrem Namen. Ich sag deswegen, es ist mir nicht so ganz verständlich, weil als sie 1952 hier war und ihre Strafe absaß, war sie noch nicht die bekannte Frankfurter Persönlichkeit, sondern sie war ein 19-jähriges Mädchen wie viele, die hier waren. Und trotzdem hat man diese Schranktür aufbewahrt. Und sie soll wohl auch, nachdem sie wieder in Freiheit war, Jahre später mit sie hatte so ein Mercedes-Coupé, mit dem soll sie angeblich nochmal nach Brauweiler gekommen sein, um ihre Wärter zu besuchen und ihnen zu zeigen, was aus ihr quasi geworden ist. Das ist, glaube ich, die berühmteste von den Menschen, die hier eingesperrt wurden. Dann sehen Sie hier auch wieder das Geschirr. Ne? Und auch das zeigt sich in diesen WDR-Aufnahmen aus den 60er Jahren, kann man dieses Geschirr noch sehen. Dahingegen gibt's eine ganze Reihe an Porzellangeschirr, was wir noch haben. Und alles hinten drauf bedruckt mit entweder Provinzialarbeitsanstalt oder Landesarbeitsanstalt, was wiederum für die Datierung ganz wichtig ist, denn Landesarbeitsanstalt ist es erst in den 50er, 60er Jahren, Provinzialarbeitsanstalt während der Rheinprovinz, also davor. Wir gehen davon aus, denn zu diesem Porzellangeschirr gehören auch Fischmesser und verschiedene Gabeln und es ist alles eine etwas höherwertigere Ausstattung als dieses Blechgeschirr, was Sie ja da hinten schon gesehen haben, das ja weiter im Einsatz war, was wir wissen, dass das für die Angestellten war. Ja. Und dann können Sie hier nämlich den krassen Unterschied zwischen der Behandlung der Menschen, die hier tätig waren, weil sie es wollten, und den Menschen, die hier tätig sein mussten, sehen. Und dann haben wir hier, das kam auch ganz kurz vor Schluss in die Ausstellung, weil es einer unserer Handwerker uns zeigte, der hatte das auch wiederum in einem Spind eines älteren Werkmeisters gefunden, als der in Pension ging. Dieses Büchlein beinhaltet vorne drin eine Liste mit allen Menschen, die in der Schlosserei der Arbeitsanstalt tätig waren, als Insassen. Und dann sehen Sie dort den Namen, die Häftlingsnummer, immer mit einem angeführt, entweder einem TR für Trinker, einem K für Korrigent, einem J für Jugendlicher und. Den Namen, das Eintrittsdatum, das Austrittsdatum und einem Bemerkungsfeld, wo dann so Dinge drinstehen wie faul, untauglich und so weiter und so fort. Und hinten drin, und das macht dieses Büchlein unglaublich interessant, also diese Liste allein wäre schon interessant, aber was es wirklich super interessant macht, ist, hinten rein hat dieser Schlossermeister, der das Buch geführt hat, eine einzige Person aufgeführt mit einem Foto, seinem Namen und seinen Haftzeiten in verschiedensten Arbeitsanstalten in Deutschland. Und mit den Jahresangaben. Und dann schreibt er, dass dieser Mann rund 5 Jahre im Gefängnis war, rund 23 Jahre in Arbeitshäusern. Der Mann ist 62, der hat sein halbes Leben in Haft verbracht. Und dann steht da drunter, und das ist die wirklich absolute Ausnahme, die wir auch in den Akten, die wir haben, steht ein Kommentar dieses Häftlings dran. Ich habe niemandem etwas zu Leid getan und habe unschuldig gelitten. Ja, der war wegen Bettelei verurteilt.
Tja.
Ja. Ja. In diesem ganzen Buch, was sich über Jahre zieht, ist das der einzige Vermerk, wo mal eine Person aufgeführt wird und wo der Schlossermeister dann selber quasi feststellt, dass das, was da mit diesem Menschen passiert, Unrecht ist. Das Brauweiler Totenbuch, also wo die Menschen aufgeführt werden, die in Brauweiler sterben und dann beerdigt werden auf dem Friedhof, dass der katholische Pfarrer führt und das eben im Pfarramt liegt. Dieser Herr Thewissen, der das da aufschreibt, das ist der Anstaltspfarrer und wohl auch teilweise Gemeindepfarrer, der dann von den Amerikanern zum kommissarischen Leiter der Arbeitsanstalt gemacht wird. Und der berichtet da eben über das Kriegsende, was wirklich, also für uns ist das wunderbar, dass wir es haben. Was er beschreibt, ist furchtbar.
Ist furchtbar, ja.
Dann kommen wir jetzt mehr oder weniger zur Psychiatrie. Wir haben hier einen Bildschirm. Sie sehen vier Gesichter. Wir haben zum einen Herrn Gothe interviewt, der darüber berichtet, wie die sozialistische Selbsthilfe Köln sich damals stark machte Dinge aufzudecken, Missstände aufzudecken, die hier stattfanden. Und was letztendlich auch dazu führte, dass eben das Landeskrankenhaus Brauweiler geschlossen wurde.
Mhm. Ja.
Dann als zweites, das ist Maria Mösch. Das ist die Staatsanwältin, die das Ganze dann, also die hat die Ermittlungen geleitet und die Verfahren dann vorangetrieben. Dann haben wir Karl-Heinz Gierden. Das war der CDU-Fraktionsvorsitzende in der Landschaftsversammlung. Also innerhalb des LVR gibt's die Landschaftsversammlung ist im Prinzip das Parlament,
ja.
des Landschaftsverbands, wo jede Kommune eben Abgeordnete hinsendet, nach dem Wahlergebnis der Kommunalwahlen aufgeschlüsselt. Und er war eben der Fraktionsvorsitzende der CDU und eben aber auch Vorsitzender des Kulturausschusses. Und dementsprechend hat er diese ganze Auflösung und Restaurierung der Abtei Brauweiler und was dann mit Brauweiler passiert, eng begleitet und war deswegen, also ist im Prinzip war ein großer Förderer der Abtei Brauweiler. Jetzt ist er seit einigen Jahren tot. Wir hatten das Glück, dass wir, ich glaube, 2019 mit ihm dieses Interview führen konnten. Und dann haben wir hier den Herrn Hansen, der war Pfleger hier in Brauweiler, also eigentlich in Düren und wurde dann quasi nach Brauweiler versetzt und beschreibt quasi, wie er da versetzt wurde von dem einen auf den anderen Tag nach Brauweiler, als eben hier die Arbeitsanstalt endete und man hier eine Psychiatrie einrichten musste. Und er ist einer der wenigen, die eben den Pflegeberuf gelernt hatten. Mhm. Na, im Vergleich zu vielen anderen, die hier einfach schon tätig waren und die man dann schnell zu Pflegern gemacht hat. Und er berichtet eben von diesen Anfängen der Psychiatrie in Brauweiler und wie sie versucht haben, das in geordnete Bahnen zu bringen, weil hier einfach nichts da war. Keine Krankenbetten, keine Pflegerkleidung und so weiter. Die ganzen Wärter und so weiter, die liefen eben in ihrer mehr oder weniger Justizuniform rum. All diese Dinge beschreibt eben Herr Hansen.
Die hießen auch noch oft Wärter damals oder wurden so genannt.
Genau. Ne?
Also ich selbst bin ja auch in Düren gearbeitet.
Mhm.
Wir wurden noch in den Mitte der 70er, Ende 70er Jahre Wärter genannt.
Mhm. Forensik.
Nee, auch hier auf der Geriatrie oder so.
Ach so, ja.
Von so älteren Herrschaften.
Kennen Sie ja Herrn Hansen.
Nur vom Namen, aber nicht persönlich. Ja, anstatt Pfleger, weil das irgendwie.
Ja, der hat hier die Aufnahmestation dann geleitet.
So. Nee, kenn ich nicht. Nee, nur.
Wusste ich gar nicht, dass da jemand von Dürren Zwangsversetzt wurde.
Ja, er und noch ein anderer wurden dann ins Büro des Pflegeleiters
Pflegedienstleitung.
Ja, gerufen und dann hieß es hier, das erzählt er da. Ich gebe das jetzt so wieder, wie er das sagte, ne? Morgen habt ihr einen Tag frei. Und am Montag fangt er in Brauweiler an. Fahrt mal hin und schaut euch an, wo das ist.
Klar, so. Waren ja damals auch noch teilweise sogar verbeamtet.
Ja.
Deshalb konnten die auch einfach so umsetzen.
Ja, wobei, also ich bin ja nicht verbeamtet, sondern nur angestellt beim Landschaftsverband. Mhm. Aber auch bei mir steht im Vertrag drin, dass ich im Gebiet des Landschaftsverbands einsetzbar bin.
Ja.
So. Da könnte man draufdrücken und hören nicht jetzt.
Genau.
Aber,
ne? Sie könnten da jetzt draufdrücken und dann geht das los.
Ist das ein Gespräch?
Ein Minute.
Hört mal rein in dieses Interview mit Herrn Hansen. Das hat uns der LVR, also genau gesagt Herr Irmler, der uns eben auch durch die Ausstellung geführt hat, freundlicherweise zur Verfügung gestellt.
Mein Name ist Dieter Hansen, komme auch aus der Landesklinik Düren und bin am 1. April 1969 von dort abgeordnet worden zu den damaligen oder wurde umfunktioniert zur Landesklinik Brauweiler. Wir wurden zum Pflegevorsteher gerufen zwei Tage vorher und der hat uns dann offenbart, der Herr Engels und mir, ihr seid ab 1. April sofort in Landesklinik Brauweiler stationiert. Fahrt morgen hin und sucht, wo der Ort ist, wo überhaupt die Klinik ist. Wir hatten keine Ahnung, hat noch nie von gehört, also wussten es nicht. Da hat mir der freie Tag, haben uns dann bekommen, haben wir dann erstmal gesucht, wo wir hier waren. Ja, da waren wir erstmal ein bisschen geschockt. Mhm. Ne? Weil wir alles, dieses Personal in Dienstkleidung rumlief und von Krankenhaus kein bisschen zu erkennen war. Das war eine richtige Uniform, ja, eine richtige graue Jacke, graue Hose. Ich hatte noch graue Krawatte, also das war wie eine Uniform, so wie man das so aus den Justizhäusern so kennt. Ja, wir sind aber trotzdem dann ab 1. April hier, haben unseren Dienst angetreten. Wie das so ist mit Dienst, also wir hatten keine Dienstkleidung, wir hatten Pflegekleidung an. Ne? Und die besteht aus weißen Hosen und weißen Jacken. Ja, das war für hier die Kollegen erstmal auch ein Schock, dass wir komplett weiß da waren. Auch dass wir uns nicht an dieses Prozedere gehalten haben, was hier noch vonstatten geht. Ja, und dann mussten wir sehen, wie die Kollegen hier erstmal aufklären, was die Kollegen hier waren und so weiter. Und dass man denen dann jetzt erklärt hat, wir sind jetzt Krankenhaus, also es läuft nicht mehr so, wie es früher gelaufen ist. Ne? Und dann ließ sich erstmal die Stationen einrichten. Mhm. Ne? Da wurden verschiedene Stationen, Therapiestationen, Aufnahmestationen, die wurden erstmal eingerichtet mit Betten und etc., wie es im Krankenhaus üblich ist. Ne? Meine Person war in der Aufnahmeklinik, also in der Aufnahmestation. Und die Kollegen, die anders, die wurden dann verteilt, die anderen Stationen einzurichten. Ich hatte eine Aufnahmestation mit 12 Wachbetten und ich glaube, der Bestand, der lag so bei 30, jetzt weiß ich nicht mehr genau so. Aber ich hatte aber 12, die ich vom Pflegezimmer aus beobachten konnte, also wenn die Aufnahmen kamen. Bei mir auf Station waren sie durchschnittlich eine Woche bis 14 Tage, wo sie dann verlegt wurden zur Therapiestation. Also die von der Aufnahmestation ging keiner in die Werkstätten arbeiten. Also das war nur die, also die auf anderen Stationen waren. Bei uns auf der Aufnahmestation wurde nur pflegerisch behandelt und das Schema, also das medizinische Schema angesetzt. Und wenn der Patient einigermaßen stabil war, wo man sagen konnte, der braucht keine Beobachtung mehr, der kann jetzt auf eine offene Station, weil die Station ja auch geschlossen war. Ne? Und dann entschied der Arzt, ja, der kann jetzt auf eine offene Station, dann wurde das als Arbeitstherapie für die Patienten, wo die sich dann beteiligen konnte. Ne?
Man möchte, ist mir schon mal begegnet, war, gibt es im WDR eine Sendung über die, sag ich mal, wie sagt man, die kriminelle Szene in den 60er, 70er Jahren in Köln, Rotlichtmilieu. Und da war sie
Klein Chicago.
Da war sie nämlich auch Staatsanwältin.
Genau.
Die leitende Staatsanwältin.
Sie hat das Buch geschrieben da.
Genau, sie hat auch dieses Buch geschrieben, das da liegt. Nee, da geht's um die Arbeitsanstalt, weil sie da diese Unterlagen über diese Frau Wodka auch mal in die Hände bekommen hat. Und dann hat sie da einen Roman verfasst, als sie in Pension war.
Also wie der Maulbär.
Und Frau Mösch war, glaube ich, die erste Frau als Staatsanwältin.
Sehr unmöglich zu der Zeit.
Ne? Ja, und sie erzählte mir damals, das haben auch verschiedene Kollegen sie spüren lassen.
Ja, ja. Ja. Ja,
und sie galt dann immer als, ich glaube, Bloody Mary, weil sie eben viele dieser Fälle dann aufgedrückt bekommen hat, die aber auch verurteilen ließ. Und dann hat sie diesen Namen und sie sagte zu mir, für sie ist das aber mehr eine Auszeichnung.
Ihr Guckbar wurde auch in der...
Ja,
Hier, Herbert Schachmann auch.
Ja, 1969 kam es dann eben zu dieser großen Strafrechtsreform und diese korrektionelle Nachhaft war einfach nicht mehr anwendbar. Und damit entzog die Bundesregierung, oder was heißt der Bundestag entzog damit Brauweiler als letztes deutsches Arbeitshaus, denn alle anderen waren vorher schon geschlossen worden, entzog der Bundestag Brauweiler die Grundlage. Und dann hat man sich wohl überlegt, dass man dann, wo man ja vorher schon jahrelang Menschen untergebracht hat, auch weiter Menschen unterbringen könnte. Und das Personal war ja im Prinzip auch da, weil aus den Wärtern kann man Pfleger machen, aus den Werkstätten, wo man Zwangsarbeit leisten ließ, machte man Arbeitstherapie. Also das ist schwer heute zu vermitteln, wie man zu dem Beschluss kommt, dass man hier aus dieser Arbeitsanstalt ein psychiatrisches Krankenhaus macht. Aber es kam eben so, und die erste Idee war, man macht hier ein Suchtkrankenhaus, richtet ein Suchtkrankenhaus ein, und der erste Direktor war wohl auch relativ reformzugewandt und hätte das gerne alles umgesetzt. Das war ja im Prinzip auch die gleiche Zeit, wo Herr Kuhlenkampf, der vorher
in Düsseldorf
tätig war und die Klinik geleitet hat und da ja viele Reformen schon umgesetzt hat, durch seine verschiedenen Bekanntschaften hatte er ja ein Netzwerk, das er quasi in den Bundestag reichen konnte und dann diese Reformen anstoßen konnte, gemeinsam mit einigen anderen zusammen. Aber und wurde dann ja Vorsitzender dieser Psychiatrie-Enquete. Hm. Und Herr Kuhlenkampf wurde dann auch Gesundheitsdezernent des Landschaftsverbands. Hm. Also diese Psychiatrie-Enquete, die zu den Psychiatriereformen letztendlich führt, die war eng mit dem Landschaftsverband eigentlich verbunden, eben durch diese Person Kuhlenkampf.
Ich habe gelesen, auch in Vorbereitung, dass die auch Historikern Frau Söhner oder so, Söhner aus Düsseldorf, ne, glaube ich, die hat nochmal über die Entwicklung der Enquete, also wie es dazu kam, auch politisch, gesellschaftlich und so die ganzen Dinge im Buch veröffentlicht, noch gar nicht so lange her, im Psychiatrieverlag. Da ist das nochmal detaillierter auch beschrieben. Ja. Ne?
Und deswegen, also die Zeichen zu dem Zeitpunkt, als man hier das Schloss, standen eigentlich relativ gut, dass man auch hier ein reformiertes psychiatrisches Krankenhaus hätte einrichten können. Allerdings, und das war wahrscheinlich eins der großen Probleme, war, dass zum einen die bauliche Situation, ich meine, Sie haben ja jetzt einige Räume gesehen, es ist nun mal ein altes Kloster. Und die Bauten von vorher aus dem 19. Jahrhundert sind auch keine modernen Krankenhausbauten. Und dann hat man eben das Personal einfach übernommen und hat zwar Schulungen gemacht, aber das ersetzt ja keine
Ausbildung.
Mhm. Ne? Und dieser erste Direktor, der gab dann auch ganz schnell wieder auf. Und dann kam der zweite Direktor, der Herr Stockhausen.
Wissen Sie noch, wie der erste hieß? Oder?
Ich glaube, Mangliens. Oder wie auch immer man das ausspricht. Und auf jeden Fall, dann kam eben Herr Stockhausen. Und Herr Stockhausen soll, was man so über ihn liest, auch reformorientiert gewesen sein.
Ob der das Konjunktiv so ist hier stimmt. Weggelassen in der,
ja.
der Formulierung.
Ja. Und so diese ersten 2-3 Jahre kann man das in den Akten auch noch irgendwie nachvollziehen, dass er das versucht. Aber auch er scheitert in gewisser Art und Weise. Hinzu kommt, was sich dann im Nachhinein aber erst festgestellt hat, dass er wohl seit Mitte der 70er Jahre selbst depressiv war und Alkoholiker, der eine Suchtklinik betreibt. Das ist schon fast Ironie. Und dann kommt eben hinzu, dass es hier, aber auch das ist wahrscheinlich eher wieder dieser baulichen und personellen Situation geschuldet. Es gibt hier Menschen, als Pfleger, als Therapeuten, die wollen Reformen durchführen und die wollen das auf einen vernünftigen Weg bringen. Und es gibt aber mehr, die das auf keinen Fall wollen, weil es ist doch gut, wie es ist. Und all diese Sachen führen dann nachher dazu, dass immer wieder Missstände hier ans Tageslicht kommen. Und immer und immer und immer wieder ist Brauweiler in der Kölner und der regionalen Presse vertreten.
Das war der erste Teil unseres Besuchs in der Abtei Brauweiler. Ich hoffe, es war das ein oder andere Interessante dabei. Der zweite Teil folgt jetzt schon nächste Woche, also am 6. Dezember um 20 Uhr. Aber ihr bleibt dran, es geht jetzt eigentlich auch im Musikbeitrag von Bernd Nickbur weiter mit dem Thema, eben auf musikalische Weise. Okay, ich sag schon mal Tschüss und bis dann. Hi Bernd, was sagen wir als Franzosen, zumindest Halbfranzosen dazu?
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Das Gespräch über die Abtei Brauweiler erinnerte mich wieder mal daran, wie groß der französische Einfluss auf uns Rheinländer war und immer noch ist. Die linke Rheinseite war von 1794 bis 1840 ungefähr französisch und in Brauweiler manifestierte sich die Trennung von Staat und Kirche, wie sie in Frankreich heute noch besteht. Bei uns ist das leider immer noch anders. Schön fand ich die Erwähnung des Begriffs Cachotte. Dieses Wort kenne ich von meiner Großmutter, die viele französische Lehnwörter im Sprachgebrauch verwendet hat, wie es bei Menschen ihrer Generation häufig vorkam. Sie benutzte das Wort Cachotte quasi als Synonym für eine besonders harte Bestrafung. Jemand kommt ins Cachotte, also in strenge Kerkerhaft. Cachot, das französische Wort für Kerker, wurde als deutsches Lehnwort zu Cachotte. Da klingt der rheinische Dialekt deutlich durch. Na gut, jetzt schlage ich einen Bogen zur Musik des heutigen Beitrages. Und da gibt es Tracks von einer Band, die auf Französisch wohl Lune heißen würde. Da es sich aber um US-Amerikaner handelt, heißen sie Luna, also lateinisch für Mond. Die Band Luna gibt es seit Anfang der 90er Jahre und sie kommt aus New York. Gegründet wurde die Band von Dean Wareham, der vorher bei Galaxy 500 gespielt hatte. Vielleicht komme ich auf die in einer späteren Folge noch zu sprechen. Bleiben wir aber bei Luna. Zunächst war Stan Demesky von den Feelies dabei und Justin Harwood von den Chills. Da kann man sich schon ungefähr vorstellen, welche Musik aus dieser Kombination hervorgeht. Jangelnde Gitarren. Nicht unähnlich der dritten Velvet Underground, für die Luna auch auf der Reunion-Tour in den 90er Jahren als Opening Act auftrat. Luna veröffentlichte eine Menge Alben mit teilweise zumindest für US-Amerikaner ungewöhnlichen Coverversionen. Zum Beispiel diese. Nach einigen Besetzungsänderungen löste sich die Band Mitte der 2000er Jahre auf und Dean Wareham machte mit seiner Frau Britta Phillips als Dean und Britta weiter. Mir gefällt von den beiden besonders das Album 13 Most Beautiful Songs for Andy Warhol Screen Tests. Musik für Screen Tests, die Andy Warhol in den 60er machte, unter anderem von Nico, Lou Reed und vielen Superstars aus der Factory. Beauftragt wurde das Projekt vom Andy Warhol Museum in Pittsburgh. Geballte Popkultur also. Kein Wunder, dass die Musik zu den Screentests Anklänge an die Musik der Velvet Underground zeigt, was mir natürlich gefällt. Für die Musik zu den Screentests hat sich Dean Wareham im Warhol Museum nach eigener Aussage ca. 150 dieser Kurzfilme angesehen, um eine Auswahl zu treffen. Die Filme wirkten manchmal wie ein Psychotest. Die Gefilmten versuchten zunächst ein Image, ihr Image, zu bewahren, was aber zusehends schwieriger wurde, je länger die Aufnahmen dauerten und letztlich dazu führte, dass der wahre Charakter der Dargestellten durchbrach. So heißt es im Begleitheft zum Album. Ob dem so ist, wer weiß das schon. Klingt jedenfalls interessant. Mitte der 2000er Jahre fanden Luna wieder zusammen und geben seither gelegentlich Konzerte. So am 29. Dezember in Los Angeles und dann am Silvesterabend in San Francisco. Sollte man sich nicht entgehen lassen, wenn man in der Gegend ist. Zum Schluss ein Track von den 13 Most Beautiful Songs for Andy Warhols Screentests. Die Musik zum Screentest Lou Reed. Take care, bis demnächst.